So, guten Abend, liebe Geschwister. Dann darf ich Sie auch ganz herzlich begrüßen, oder was heißt Ihnen? Ja, freue mich, dass ich da sein darf und schon so früh in der Einweihung dieser Räumlichkeit wieder teilnehmen darf. Ja. Ich glaube, der erste Samstag, oder? Der zweite. Oder, ich bin ganz stolz. Darf man nicht so laut sagen, ja. Nee, es freut mich, dass ich hier sein darf. Danke fürs Gebet und den Gesang. Es ist so ein ganz klein bisschen eine Einleitung schon in das, was ich nachher sagen möchte. Heute Abend heißt also das Thema Elisa und die Gesundmachung der Wasser von Jericho, kann man so übersetzen, weil Wasser im Hebräischen immer Plural ist, aber wir übersetzen natürlich die Wasser mit das Wasser, weil es bei uns das Wasser auch im Plural gibt, aber im Hebräischen kommt es nur im Plural vor, so dürfen wir auch als Einzahl übersetzen. Also ist beides richtig. Elisa. Elisa ist der Nachfolger von Elia. Das ist ja hinreichend bekannt. Und ich möchte jetzt zuerst etwas über Elia und Elisa sagen, zur Hinführung. Und dann werde ich über dieses Wasser von Jericho dann meinen Vortrag beginnen. Das sagt Gott zu dem Elia. 1. Könige 19. Und wenn du, Elia, angekommen bist in Damaskus, dann salbe Hazael zum König über Syrien. Und Jehu, den Sohn Nimsi, sollst zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Meholah, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Hier schon am Anfang. Elia ist der Repräsentant von Prophetie und Gesetz. Und Elisa ist ein Darsteller Jesu. Er gehört zu dieser Namensgruppe Elisha, also mein Gott ist Retter, genauso wie Jesaja, der ist auch der Retter drin, und es gibt noch den einen anderen auch. Als Elisa berufen wurde, legt Elia seinen Mantel, das ist ein Herrlichkeitsmantel, ein Ederet, nicht ein Prophetenmantel, sondern sein Herrlichkeitsmantel auf Elisa. Das ist die Übertragung des Prophetenamtes auf Elisa. Auf Jesus bezogen bedeutet das, Jesus ist der Prophet, der kommen soll, und Jesus ist gekommen unter Gesetz. Das ist dieser Mantel, als ein Bild gesprochen. Jesus kam unter Gesetz und er war der Prophet, so wie es Elia voraus dargestellt hat. Elisa pflügte gerade mit 12 Jochrindern, das kann man auch natürlich übertragen, ist da nicht mein Thema heute Abend, und er war am 12. Joch. Dann machte sich Elisa auf, folgte Elia nach und diente ihm. Er goss Wasser auf die Hände des Elia, so heißt es dann irgendwo in 2. Könige 3. Dann gehen sie an den Jordan. Jetzt kommt die Geschichte schon durch den Jordan und dann die Himmelfahrt des Elia. Dann gehen sie an den Jordan. Dort wickelt Elia seinen Mantel zusammen, schlägt auf das Wasser. Dieses verteilt sich dahin und dorthin, wie es im Text heißt. Und sie gehen trockenen Fußes durch den Jordan, 2. Könige 2. Dann wird Elia von den Wagen Israels und seinen Reitern im Sturmwind in den Himmel geführt, oder in der Übersetzung, er fuhr auf den Himmel. Eine Deutung. Jetzt, nachdem Elia weg ist, ist Elisa alleine jenseits des Jordan, sozusagen in der jenseitigen Welt. Als Elisa mit Elia durch den Jordan ging, entspricht das dem Durchgang Jesu durch Tod und Totenreich nach den Propheten und dem Gesetz. Danach stieg er herauf, das symbolisiert die Auferstehung, und mit dem Auffahren des Elia gen Himmel sind Gesetz und Propheten weg. Das ist die entscheidende Auslegung für die Himmelfahrt Elias, dass Gesetz und Propheten nicht mehr auf dieser Erde sind. Diese Situation des Elisa, das alleine ist, noch jenseits des Jordan, Gesetz und Propheten weg, das stellt in meinen Augen die heutige Zeit dar. Sie war nicht Gegenstand, die heutige Zeit ist nicht Gegenstand von Gesetz und Propheten, sondern jetzt ist es die Zeit von Gnade und Wahrheit. Das ist Christus in seiner Gemeinde. Deshalb musste Elia auffahren gen Himmel, dass Gesetz und Propheten weg sind. Wir leben, ich möchte das einfach auch noch hinzufügen, in einer prophetiearmen Zeit. Es gibt keine Kirchengeschichte im Neuen Testament, auch wenn man das meint vielleicht. Es ist Zeit der Gemeinde. Wir sind nicht unter Gesetz. Und auch die Propheten gelten mehrheitlich Israel und nicht der Gemeinde. Das habe ich ja auch in Gnaden Herrlichkeit geschrieben. Wer meint, Matthäus 24 auf unsere Zeit auszulegen, der macht einen kleinen Fehler, würde ich sagen. Das ist für die Jünger gesagt, wenn die Gemeinde weg ist. Das Zerreißen der Kleider des Elisa in zwei Stücke bedeutet für mich Zerreißen des Vorhanges in zwei Stücke, nachdem Jesus gestorben war, von oben nach unten, das Brechen des Leibes Christi, das wird hier voraus dargestellt. Doch dann kehrt Elisa zurück. Er nimmt den herabgefallenen Mantel des Elia, schlägt auf das Wasser und dann zerteilt sich das Wasser dahin und dorthin und Elisa ging hinüber. Das bedeutet, Jesus wird gemäß des Gesetzes und der Propheten nach der Zeit der Gemeinde zurückkehren. Da kehrt er zurück aufgrund des Gesetzes und aufgrund vor allem der Propheten. Er wird persönlich zurückkehren, wenn er wiederkommt, auf dem Ölberg, seine Füße. Aber er wird auch zurückkommen in seinen Heiligen. Das ist ganz wichtig, denn es gibt nachher in diesen ungefähr 20 Wundern, Elisa, auch Wunder, die sind nur möglich in Jesus, der in seinen Heiligen wohnt. Was Elisa nun anschließend tut, entspricht dem Geschehen nach der Zeit der Gemeinde. Die Elisa-Wunder sind geschehen nach der Zeit der Gemeinde. Das sind alles Werke des Auferstandenen. Dass das natürlich auch teilweise Symbolkraft für uns hat, steht außer Frage. Aufgrund von Römer 15, Vers 4 und 2. Timotheus 3, 16, 17, alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung und Ermahnung geschrieben. Und dazu gehört nun auch diese Geschichte von den Wassern von Jericho. Gibt es noch andere 20 Wunder? Ich habe versucht, sie alle auszulegen mit nur bescheidenem Erfolg. Das schwimmende Eisen, noch ein paar so Sachen, das sind schon, das ist möglich. Aber ich will ein Beispiel sagen. Da kommt der Mann, der gestorben ist, und das sind die Streifscharen der Moabiter, und dann werfen die Männer, die ihn, den Toten hatten, in das Grab des Elisa, und er berührt die Gebeine und der Mann steht auf seine Füße und lebt. Das muss man erstmal auslegen. Das geht nur, ich sage es Ihnen, nur wenn Sie das Hebräisch ein bisschen kennen. Sonst geht es nicht. Denn die Berührung der Knochen, das reicht nicht ganz. Ja. Also das nur so nebenbei. Also es ist schon manches schwierig in der Geschichte. So, aber jetzt zu den Wassern von Jericho. Mir war einfach wichtig, dass Elisa die Wunder tut des auferstandenen und dann auch wiedergekehrten Christus. Aber es muss teilweise auch der Christus in seinen Jüngern, in seinen Gläubigen sein, denn beispielsweise, auch das möchte ich nicht verschweigen, die Geschichte mit den zwei Bären und 42 Jungen, die Bären töten, weil sie den Elisa Dukalkopf nannten, das ist eine Zeit, die gehört in die Endzeit. Und da ist Jesus noch nicht zurückgekehrt, aber er ist da in seinen Heiligen. So, aber jetzt genug der Vorspannung, des
vorwortest und jetzt steigen wir ein. Ich lese noch einmal den Bibeltext. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar oder eigentlich bringt Fehlgeburten. Da sprach er, holet mir eine neue Schale und tut Salz da rein. Und sie holten sie ihm und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers und warf das Salz hinein und sprach, so spricht Jahwe, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, es wird weder Tod noch Unfruchtbarkeit mehr daraus entstehen. Und das Wasser ward gesund bis auf diesen Tag. Elisa ist von jenseits des Jordan zurückgekehrt, man könnte auch sagen von der himmlischen Welt, zurückgekehrt, im Bilde gesprochen, Jesus ist in unseren Kosmos zurückgekehrt. Jericho bedeutet, schon von unseren Brüdern und Vätern her gesehen, unsere Welt, unseren Kosmos. Jericho stammt ja von dem Wort Jareach ab, Mond. Es ist die Mondstadt und unsere Zeit und Welt ist unter der Herrschaft des Mondes. Das ist Satan. Natürlich, Jericho hat dann auch noch andere Bedeutungen. Beispielsweise, das Wort Jericho kann man auch von Geruch und Wohlgeruch und Duft ableiten. Dann sind wir aber schon im tausendjährigen Reich. Und Ruach heißt Geist, auch davon kann man noch etwas ableiten. Auch das ist dann schon eine neue Zeit. Aber wie gesagt, dahinter steht ja in meinen Augen Jareach, Mond heute in besonderer Weise. Dann wird sie auch noch Palmenstadt genannt. Das wird uns heute Abend aber nicht mehr beschäftigen. Kosmos ist ein geordnetes System, ein Schmuck. Durch den Aufstand Satans und den Fall Adams wurde er seiner Schönheit und seines Duftes beraubt. Und er wurde unfruchtbar, dieser Kosmos. Jedem geistlichen Leben entronnen. Der Geist Gottes verschwand ebenfalls. Die neuen Mächte sind die Geistesmächte der Bosheit und der Finsternis. Das kennen wir alle ja aus dem Epheserbrief. Sein Verwalter und Gott ist nunmehr der gefallene und sündige Satan. Er sündigte von Anfang an, 1. Johannes 3, Vers 8. Unsere Welt ist jetzt unter der Herrschaft des Mondes, das ist des Lichtes der Nacht. Jesus, die Sonne der Gerechtigkeit, ein Wort aus Malachi 2, Vers 4, wohnt jetzt jenseits unserer Welt, droben im Licht beim Vater. In diese Situation hinein spricht das Wasserwunder von Jericho. Die Lage ist gut. Das heißt, unsere Welt hat nach wie vor eine gute Lage. Sie ist immer noch schön und geordnet, obwohl sie gefallen ist. Aber das Wasser ist schlecht. Wasser bedeutet in der Schrift unter anderem Geist. Der Geist des Kosmos ist schlecht. Ja, das stimmt. Und je länger, je mehr. Je mehr wir dem Ende entgegengehen, umso deutlicher merken wir das. Dieser Geist ist unfruchtbar. Die Welt tut unfruchtbare Werke der Finsternis, auch ein Wort des Apostels Paulus. Mit 2. Könige 2, Vers 19 bis 22 gesprochen, also mit unserem Text. Der Geist der Welt bringt Fehlgeburten hervor, das heißt Menschen, die den Geist Gottes nicht tragen, nicht neu geboren sind durch den Geist Gottes. Die Männer der Stadt bitten nun mal Elisa, hier zu helfen. Das bedeutet, die nach der Endzeit übrig gebliebenen bitten Jesus, jetzt den wiedergekommenen Jesus, hier zu helfen, die Wasser wieder gesund zu machen, anders ausgedrückt, den Kosmos zu reinigen und zu heiligen. Und das begann ja bekanntlich Jesus auf Golgatha und das wird er bei seiner Wiederkunft fortsetzen. Und auf diesem Hintergrund geschieht nun die Gesundmachung des Wassers von Jericho. Es wird einmal so geschehen, nach seiner Wiederkunft, Wenn Jesus mit den Füßen auf dem Ölberg stehen wird nach seiner Wiederkunft, wird der Kosmos erneuert werden und ein neuer Geist wird einziehen, denn die Schrift sagt, dass nach seiner Wiederkunft es sein Kosmos sein wird. Der Bibeltext lautet, das Königreich des Kosmos unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen in die Zeitalter der Zeitalter, Offenbarung 11, Vers 15. Ich benütze gerne das Wort Kosmos, weil das Wort Welt ist abgedroschen und dass da nicht irgendwie, ja, dass man einfach weiß, was da dahinter steht. Deshalb nehme ich gerne das Wort Kosmos. Wenn ich mal Welt sage, ist es nicht verboten, umgekehrt sicherlich auch nicht. Und dann erbittet Elisa sich eine neue Schale und lässt Salz hineintun. Dann geht er hinaus zu der Quelle des Wassers, wirft das Salz hinein und das Wasser wird gesund. Nach diesem Wunder spricht der Herr zu ihm, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, es wird weder Tod noch Unfruchtbarkeit mehr daraus entstehen. Nun müssen wir klären, was bedeutet Salz natürlich und was bedeutet die neue Schale. Salz ist ein breites Thema in der Heiligen Schrift. Ich habe mich viel damit beschäftigt und viel damit gequält. Denken wir nur an das Salzmeer, das Tote Meer und dann jetzt, dass durch das Salz etwas ganz Neues entsteht. Zur Auslegung. Jedes Opfer muss gesalzen werden. So steht es in 3. Mose 2, Vers 13. Und alle Opfergaben deines Speisopfers, eigentlich steht dort Mincha, deines Beruhigungsopfers, sollst du mit Salz salzen und du sollst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen auf deinem Speisopfer und auf allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Diese Stelle wird ergänzt durch das Wort Jesu in Markus 9, Vers 49. Jesus sagt Folgendes, denn jeder wird mit Salz gesalzen werden und jedes Schlachtopfer wird mit Salz gesalzen werden. Und dann kommt noch dass das Opfer mit Feuer gesalzen wird. Das muss uns aber jetzt nicht beschäftigen. Vielleicht komme ich nachher noch darauf zurück. Warum das? Wozu das Salz? Was bedeutet hier Salz? Auf jedem Schlachtopfer liegt die Sünde. Es trägt die Sünde. Und das Salz soll die Sünde aufdecken, sichtbar machen, aus dem Körper geradezu herausholen, eine Fähigkeit des Salzes. Und dann geht das Opfer durch das Feuer, durchs Gericht. Das bedeutet, dass die Sünde gerichtet wird. Und danach wird die Sünde abgestreift. Unvergeben natürlich. Machen wir uns das am Opfer Jesu deutlich. Als auch Jesus als das Opferlamm Gottes wurde gesalzen. Denn er wurde zur Sünde gemacht. Die Sünde lag aufgedeckt auf ihm. Äußerlich sichtbar für jedermann. Denn Jesus hing entkleidet am Kreuz. Der Vater hat ihn entkleidet, das ist gesalzen in diesem Zusammenhang. Doch unsichtbar für die Menschen, doch jedoch vollkommen sichtbar für den Vater, der Jesus zur Sünde gemacht hat. Das ist das Salzen durch Gott. Dann ging er mit der Sünde durch das Feuergericht des Kreuzes. Da wird er nochmal gesalzt, aber mit Feuer gesalzen durch das Feuergericht des Kreuzes. Und danach streift er sie ab, legt sie ab im Meer, wo es am tiefsten ist, Micha 7, Vers 19. Und danach konnte die Sünde aller Menschen vergeben werden, wenn sie an ihn glauben. Glaube ist da natürlich wichtig. Nun machen wir uns das deutlich. Wir decken die Sünde auf. Sündenerkenntnis bei uns, das ist der Akt des Salzens. Bekennen die Sünde und tun Buße, das entspricht dem Feuergericht. Und erhalten anschließend die Vergebung, das ist der Akt des Abstreifens der Sünde. Das Salz macht die Sünde deutlich, offenbart die Sünde. Das ist kein angenehmer Vorgang. Nicht, wenn ich Buße tun muss für irgendwas, das ist nicht angenehm. Das ist ein Stück Gericht. Also Salz, das ist Aufdecken der Sünde. Es ätzt die Sünde nicht weg oder so, sondern es ist nur das Aufdecken der Sünde. So wird es dann auch nach seiner Wiederkunft sein, nach der Wiederkunft Jesus. Im Kosmos wird die Sünde aufgedeckt, so wird er zu seinem Kosmos. Er wird von gesunden Wassern erfüllt werden und ein neuer Geist wird einziehen. Aber da muss erst die Sünde aufgedeckt sein. Die Wiederkunft Jesu ist vom Feuer begleitet, durch das Geschehen von 2. Könige 2, die Gesundmacher der Wasser von Jericho, erfolgt danach. Wenn Jesus dann gekommen ist, dann beginnt der Prozess der Neumachung des Kosmos. Wenn er erscheint, um es nochmals zu sagen, erscheint er im Feuer, wie ich schon sagte. Man lese dazu Malachi 2, Vers 2 und die folgenden Verse. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge des Wäschers. Der Text bezieht sich eigentlich auf Israel. Doch der ganze Kosmos wird von diesem Feuer erfüllt sein und erfüllt werden. Auch der Kosmos muss durch das Feuer seiner Wiederkunft gehen. Dann erzittern all jene finstern Mächte im Kosmos vor seiner Herrlichkeit und vor seiner Erscheinung. Seine Quelle, er ging zur Quelle hinaus, der Elisa, seine Quelle, das ist die Bosheit Satans, seiner Mächte der Finsternis, wird versiegen. Ja, Satan wird durch das Erscheinen Jesu dann gebunden für 1000 Jahre. Das Feuer des Schmelzers und die Lauge des Wäschers wird auch dann dort wirksam sein. Satan wird gebunden, auch wenn dort zuerst die irdischen Feinde gemeint sind mit diesem Vers. Um das noch zu vertiefen, es geht auch um seinen Tempel, seine Tenne, um mit Johannes dem Täufer zu sprechen. Johannes sagte, dass er seine Tenne durch und durch reinigen wird. Und danach, so sehe ich es, wird der Kosmos erneuert, sodass es sein Kosmos wird. Er wird von gesunden Wassern erfüllt werden. Ein neuer Geist wird einziehen. Und vermutlich wird auch vieles von der Materie, Sonne, Mond und auch Sterne ebenfalls erneuert werden. Denken wir nur an die Aussagen Sonne und Mond, die beide siebenfach stärker scheinen. Ein Wort aus Jesaja 30, Vers 26. Dann wird sich auch Psalm 104, Vers 15 erfüllen. Und die Sünder werden schwinden von der Erde. Und der Gesetzlose wird nicht mehr sein. Das ist dann tausendjähriges Reich. Salz und die Schale. Ich wollte gerade vorhin nochmal im Hebräischen nachgucken, wegen dieser Schale. Dort steht nämlich ein Wort im Hebräischen, Zelochit, und das ist die kleine Schale. Zelachat ist die große Schale. Und das wollte ich nochmal nachgucken, wie das nun dort steht. Aber ich habe es in meinem Manuskript aufgeschrieben und deshalb war es eine kleine Schale. Also, jene Wasser von Jericho stellen die Geistesmächte der Finsternis dar im heutigen Kosmos. Durch die Wiederkunft Jesu erfolgt, die auf dem Ölberg erfolgt, stehen nun seine Füße dort auf dem Ölberg. Der ganze Kosmos wird ihn erkennen. Satan wird entmachtet und gebunden. Dem Kosmos fehlt jedoch noch etwas. Die Erneuerung durch einen neuen Geist und das Wort Gottes, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Und hier setzt nun das Wunder von Jericho ein. Dies auszuführen ist Aufgabe der Jünger. Wir lesen in Markus 16, Vers 15,
Geht hin in die ganze Welt, das ist der ganze Kosmos. Predige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Da ist nicht nur unsere Erde gemeint. Das steht in Matthäus 28. Aber die Jünger, die werden in den ganzen Kosmos gehen und der ganzen Schöpfung predigen. Nun wird dieses Salz über eine kleine Schale vom Hebräischen her gesehen, eine kleine neue Schale in den Kosmos geschüttet, nicht mehr in das Wasser von Jericho, das ist der Kosmos. Das Salz stellt die Salzkraft des Evangeliums dar. Und was stellt diese kleine neue Schale dar? Diese Schale stellt die geringsten Brüder Jesu dar, die durch das Blut Jesu neu geworden sind. Sie verkündigen im Millennium, im tausendjährigen Reich, das Evangelium mit seiner Salzkraft zur Sündenaufdeckung, zur Buße, Vergebung und Neuwertung. Die Apostel zähle ich auch zu den geringsten Brüdern. Von ihrem Leibe gehen Ströme lebendigen Wassers aus, Johannes 7. Das ist der neue Geist, der in den Kosmos einzieht. Jeder, der in der Zeit der Verkündigung durch die Apostel und Jünger an ihn geglaubt hat, gleich wie die Schrift sagt, Johannes 7, hat diesen Geist schon auf der Erde erhalten und wird ihn nach seiner Wiederkunft, nach der ersten Auferstehung, wieder empfangen. Elisa schüttet dieses Salz an die Quelle des Wassers von Jericho. Das heißt nichts anderes, dieses Salz, die Salzkraft des Evangeliums wird hinausgetragen bis in die Steuerungszentrale der Finsternis. Ich werde noch darin nachher noch ein paar Sätze dazu sagen. Bis dort an der Steuerungszentrale der Finsternis, dort wird vor allem dieses Salz, dieses Evangelium, die Salzkraft des Evangeliums wirksam werden. Das Evangelium kommt in den Kosmos. Wirklich in den Kosmos? Jesus sagt zu den Jüngern in Matthäus 28, 19, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. In Markus 16, Vers 15 aber sagt er, ich wiederhole das, ich komme nachher nochmals darauf zu sprechen, geht hin in den ganzen Kosmos und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist die Salzkraft des Evangeliums im Kosmos. Und wir sind hier eingebunden in Vorverheißungen und Vorausdarstellungen. Wer wird denn einmal der Erbe des Kosmos sein? Unser Kosmos existiert nur, bis er ganz verbrannt wird. Also nach 1000 Jahren des Millenniums ist der Kosmos weg, da wird er verbrannt. Also es geht um unseren Kosmos jetzt. Wer wird ein Erbe des Kosmos sein? Da steht ein erstaunliches Pauluswort in Römer 4, Vers 13. Denn nicht durch Gesetz war dem Abraham oder seinem Samen die Verheißung, dass er der Welt Erbe sein soll, der Erbe des Kosmos, das ist Abraham, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Nach dem Millennium gibt es unsere alte, von Satan verführte Welt nicht mehr, weil sie verbrennt. Deshalb wird in der Zeit des Millenniums des tausendjährigen Reiches die Botschaft von Gnade und Wahrheit, wie sie Jesus verkündigt hat, in den ganzen Kosmos hineingetragen. Nach Israel ist das Gesetz, tausendjähriges Reich, zumindest teilweise zurückgekehrt. Wie das im Einzelnen sein mag, das kann man sich zwar vorstellen, da wird wieder geopfert und so weiter. Aber zu den Nationen und in den Kosmos kommt die Botschaft des Glaubens an Jesus, die Verkündigung von Gnade und Wahrheit, die Verkündigung des Reiches Gottes, das ist nicht die paulinische Verkündigung der Gerechtigkeit aus Glaubens. Diese bleibt der Gemeinde vorbehalten und der Verkündigung auf der neuen Erde. Der Inhalt der, jedenfalls wird nie und nimmer den Nationen das Gesetz vom Sinai verkündigt im tausendjährigen Reich. Der Inhalt der Verkündigung im Millennium entspricht der Verkündigung der Apostel nach der Geistausgießung, wie sie geschehen ist, diese Verkündigung an den Kämmerer aus dem Morgenland, wie es heißt, oder an Cornelius, oder ganz einfach
wie es Jesus seinen Jüngern in Matthäus 28 befiehlt, Matthäus 28, 16 bis 20. Die elf, ich zitiere das jetzt. Die elf Jünger gingen aber nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, huldigten sie ihm. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, und jetzt. Und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist die Verkündigung des Reiches Gottes im tausendjährigen Reich. Auf Erden und bis hinauf in die entferntesten Regionen unseres Kosmos. Und jetzt noch ein, zu dritten Mal. Markus 16, 15 bis 18. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in den ganzen Kosmos und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und nun geht es mit unserer Erde weiter. Wer glaubt, nicht getauft wird, wird errettet werden und so weiter. Das ist dann unsere Erde. Damit noch nicht genug. Und nun gehe ich nochmal ganz tief in die Symbolik hinein. Ich hoffe, das darf ich in München machen. Damit noch nicht genug. Wir befinden uns jetzt am Ende des Buches Esther. Und das gehörte auch zu unserer Verkündigung oder zu unserer Auffassung. Achashverosh, der König von Persien, stellt Jesus dar. Esther stellt die Braut oder die Frau dar. Und Haman, der Widersacher der Juden, stellt Satan dar. Haman, der Agagiter, also ein Mann aus Amalek, nicht einer der großen Feinde Israels, der Darsteller Satans, ist gerichtet. Er kommt an den Galgen und wird gehängt. Daraufhin gibt der König Ahasverosch, der Darsteller des Königs Jesus, das Haus Hamans, das Haus Satans, der Esther, der Darstellerin der Braut und der Frau des Messias. Esther, die Braut, die Frau, bekommt das Haus der Hamans oder das Haus Satans, die Steuerungszentrale des die Steuerungszentrale des Bösen als Geschenk, als Erbe von Ahasverosch, übersetzt von Jesus. Das Haus Hamans ist meines Erachtens die Steuerungszentrale der Finsternis des Kosmos. Die Zentrale des Kosmos, der unter seiner, das ist Satans Verwaltung, stand. Und dort war die böse Quelle des Kosmos. Gerade dort wird die Salzkraft des Evangeliums wirksam. Das Salz wird an der Quelle des Wassers von Jericho hineingeworfen. Dort wird es hineingeworfen. Und dieser Verwalter dieses Kosmos ist abgesetzt worden. Lukas 16, du kannst nicht mehr Verwalter sein, der Verwalter der Ungerechtigkeit. Und er befindet sich jetzt im Millennium im Gefängnis. Und daraufhin, das ist nochmal so ein Ding, eine symbolische Sache, daraufhin gibt die Königin Esther die Verwaltung über das Haus Hamans an Mordokai, den Juden und Benjamin, der weiter. Es wird im Kosmos dann ein neuer Verwalter eingesetzt, wer immer das sein mag. Ich habe nachher versucht, ein bisschen zu spekulieren, aber das bleibt bei mir zunächst. Das Millennium wird auch im Neuen Testament das Königreich der Himmel genannt. Der Begriff kommt besonders in Matthäus 13 vor. Da wird es einen gewaltigen Austausch zwischen Himmel und Erde geben. Man denke nur an 1. Mose 28, 12 bis 14. Jakob, die Leiter, Engel steigen auf und nieder. Das war Bethel. Das kommt dann nochmal vor in 1. Mose 35. Das ist eine Verheißung auf das Millennium. Und hier spielen jetzt die Jünger dann natürlich nach dem Neuen Testament, die in den Kosmos gesandt sind, eine wichtige Rolle. Ist auch zu beachten, Hebräer 2,5, den nicht Engeln hat er unterworfen, den zukünftigen Erdkreis, von welchem wir reden. denn er nimmt für wahr sich nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Das ist genau Abraham, Erbe des Kosmos und dann seine Nachkommen. Same Abrahams. Nur noch ein Wort zu den Salzbündnissen. Es gibt in der Schrift mehrere Salzbündnisse. Wir können diese nicht alle besprechen. Bleiben wir zunächst beim Salzbund vom Sinai stehen. Damit kehren wir noch einmal zum Anfang zurück. Das Wort habe ich schon einmal gelesen. 3. Mose 2, Vers 13 haben wir etwas vom Salzen der Opfer gelesen, sondern wir haben dort auch etwas von einem Salzbund gelesen. Es ist der Salzbund vom Sinai. Die Grundlage sind die 10 Worte nach 5. Mose 4, 13. Ein Salzbund. Ein Bund mit Gott ist immer auch ein Bund, wo es um die Sünde geht. Das ist ja klar. Bei Gott geht es immer um die Sünde und ihre Abschaffung. Und genau darum ging es am Sinai. Jener Salzbund dient dazu, um Gott zu beruhigen wegen der Sünde. Und deshalb heißt es dort Mincha, davon kommt das Wort Noach her, Mincha Noach. Das ist das Opfer, um Gott zu beruhigen, sein Beruhigungsopfer. Oder neutestamentlich gesprochen, über die Sünde hinwegzugehen. Das Hingehen lassen der Sünde, so heißt es bei Paulus. Bei einem Bund müssen zwischen den Parteien zuerst die Fakten besprochen werden, nicht mal Aufdecken der Tatsache, das entspricht der Sünde. Muss erst besprochen werden, es geht um Sünde. Dann muss das, was nicht eingehalten wird, bereinigt werden. Das entspricht der Buße und dem Gericht. Und dann muss Einigung erzielt werden. Das ist die Vereinbarung der Salzbund, dass die Fakten dann auch eingehalten werden. Das ist ein Salzbund. Ein Vertrauensbund auch. Ein Salzbund ist ein Vertrauensbund. Das Gesetz kam wegen Sünde und. Wie sah nun dieser Bund mit Israel aus? Israel hat mehrfach bestätigt, dass es das Gesetz vom Sinai tun will. Das haben sie mehrfach gesagt. Und dass es ihn befolgen will. Und dass es das Gesetz akzeptieren will. Das ist die Bundesvereinbarung. Das Salzen der Opfer ist das wesentliche Element, denn dies soll bewirken, um was es geht, ein Zusammenleben mit Gott, wo das Problem der Sünde gelöst ist, beziehungsweise wo Sünde vergeben ist, wo ein Vertrauensverhältnis und ein Glaubensverhältnis hergestellt worden ist. Und dieser Bund wurde mit dem Salzen der Opfer gestiftet. Dieser Bund sollte stellvertretend Israels Sünde auf ein Opfer legen und durch das Salzen die Sünde aufdecken. Dann sollte die Sünde durch das Feuergericht des Altars gehen und dann konnte sie abgestreift bzw. vergeben werden. Und dabei brachte Gott natürlich prophetisch zum Ausdruck, dass er erst durch ein wahres, gesalzenes Opfer, das Jesus, das Abstreifen der Sünde möglich machen wird. Das war dann die göttliche Seite des Bundes. Und hier hat nun Israel sträflich versagt. Gehen wir nun weiter zu Jesus und seinen Jüngern. Großer Sprung. Zuerst sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Dieses Wort zielt auf die letzte Zeit. Dann werden die Jesus-Nachfolger die einzigen sein, die dem Kosmos Licht geben und die Sünde beim Namen nennen, sie aufdecken. Endzeit, letzte Zeit. Tun wir heute ja auch eigentlich. Wir sind Lichter im Kosmos und sollen die Sünde aufdecken. Diese Bevollmächtigung wird sich nach der Wiederkunft Jesu fortsetzen. Sie werden jetzt nicht nur Salz der Erde, sondern des ganzen Kosmos sein. Das ist die Erfüllung von 2. Könige 2, Vers 19. Durch einen Menschen, das war Adam, kam die Sünde in den Kosmos. Nun muss sie aber auch wieder hinaus. Die Sünde ist im Kosmos, die muss wieder hinaus. Auch hierzu sind die Apostel bevollmächtigt worden. Wo die Salzkraft des Evangeliums hingelangt, dort sind Vergebung und Gnade möglich geworden. Und durch das Licht, das sie nach den Worten Jesu sind, werden sie auch Licht im Kosmos sein. Das muss man ernst nehmen. Ihr seid das Licht des Kosmos. Und ihr seid das Salz der Erde und sie werden dann auch wieder dann Salz des ganzen Kosmos werden. Durch die Ströme lebendigen Wassers, welche die Apostel in sich tragen und die kleine Herde und die geringsten Brüder, kommt auch ein neuer Geist in den Kosmos. Ich wiederhole das. Damit wiederholt sich das Wort Jesu aus Johannes 7, Vers 37 bis 39. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geiste, welche die an ihn Glaubenden empfangen sollten, denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das wird sich im tausendjährigen Reich abspielen. Das spielt sich nicht heute ab und hat sich auch nicht in den paar Jahren bis zur Zerstörung Jerusalems abgespielt. Spielt sich erst recht nicht heute ab. Das wird sich erst abspielen, wenn Jesus wiedergekommen ist. Salz sollt ihr sein, Sünde aufdecken im Kosmos, das Evangelium verkündigen, die Salzkraft des Evangeliums mit Aufdeckung der Sünde und mit der Verkündigung dessen, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Zum Schluss will ich noch auf eine wunderbare Begebenheit zwischen Jesus und seinen Jüngern hinweisen, auf die endgültige Bestätigung ihrer Bevollmächtigung durch Jesus. Es ist geradezu der Höhepunkt meiner Auslegung. Es gibt eine Stelle in der Apostelgeschichte, der man es nie ansehen würde, dass sie etwas mit Salz zu tun hat. Kein geringer als Professor Ratzinger hat im zweiten Band seines Jesusbuches, und da war er schon Papst Benedikt XVI., darauf hingewiesen. In Apostelgeschichte 1, Vers 4 steht etwas, als Jesus zum allerletzten Mal mit seinen Jüngern zusammen war. Dort steht Folgendes. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Zum letzten Mal versammelt mit seinen Jüngern. Und nun steht dort eben nicht versammelt, sondern etwas anderes. Sondern eigentlich Ratzinger. Sie salzten zusammen. Das bedeutet doch, dass Jesus mit ihnen Salz aß. Salz mit ihnen essend. Das bedeutet für mich, es ist das letzte Zusammensein zwischen Jesus und seinen Jüngern. Ein Zusammensein auf der Basis des Salzes. Es ist ihre Bevollmächtigung. Das Salz des Kosmos zu sein, es ist aber auch das Salz des gegenseitigen Vertrauens und auch des Sündenbekennens. Sie, die Jünger, würden anders sein als das abtrünnige Israel. Das muss man auch dazu sagen. Dann ist aber auch der Hinweis Jesu auf die Salzkraft des Evangeliums, Es ist ein Salzessen auf der Basis des Evangeliums von Sündenerkenntnis, Buße und Glauben, sowie Vergeben und Reinigung der Sünden, Abstreifung der Sünde. Und dann bestätigt ihnen Jesus auch, dass sie jetzt Salz in sich haben. Das hat er ihnen schon Markus 9, 49 gesagt. Habt Salz in euch und seid in Frieden untereinander. Und jetzt geht diese Verheißung in Erfüllung. Jesus isst mit ihnen Salz und bevollmächtigt sie damit für ihren Dienst im Kosmos im tausendjährigen Reich. Noch etwas muss gesagt werden. Wo die Salzkraft des Evangeliums hinkommt, dort ist auch Frieden. Der Friedefürst bringt den Frieden in den Kosmos, gerade auch durch seine Jünger. Professor Ratzinger hat gesagt, er sehe die Salzkraft des Neuen Bundes. Das habe ich lange auch vertreten. Das stimmt nicht. Es ist die Salzkraft des Evangeliums, dass die Botschaft von Buße und Aufdeckung der Sünde und Vergebung bringt und nicht der neue Bund. Salz ist ein großes Thema der Schrift. Im Bilde der Wasser von Jericho stellt es die Salzkraft des Evangeliums im Kosmos dar. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Das Evangelium hat die Fähigkeit der Aufklärung der Sünde, keine angenehme Sache, habe ich schon einmal gesagt. Dann aber bewirkt es, hat es auch Bußkraft, Vergebungskraft, Entsündigungskraft, Reinigungskraft, Erneuerungskraft. Immer verbunden natürlich mit dem Glauben. Zum Schluss komme ich noch auf uns, die Glieder des Leibes Christi, zu sprechen. Greifen wir nochmals auf Paulus zurück. In Kolosser 4, Vers 6 stellt er Gnade und Salz nebeneinander. Gnade und Salz gehören zusammen. Ohne Salz wird Gnade zur billigen Gnade. Kolosser 4, Vers 6 lautet: Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ohne Salz der Sündenaufdeckung ist auch unsere Verkündigung kraftlos. Wir haben kein so billiges Evangelium, Gott wird schon machen, nicht wahr? Wird schon alles gut werden. Nein, da gehört das Salz dazu, das die Sünde angreift und die Sünde aufdeckt. Nochmals Markus 9, Vers 50. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz unsalzig geworden ist, womit wollt ihr würzen? Oder womit wollt ihr es würzen? Wenn unsere Salzkraft verloren geht durch viele weltliche Dinge, womit sollen wir dann Salzkraft sein? Womit sollen wir das Salz wieder lebendig machen, es würzen? Das heißt doch, womit wollt ihr das Salz wieder kraftvoll machen? Es geht nur durch den Heiligen Geist. So bitte ich zum Schluss, lass uns immer in der Kraft des Heiligen Geistes gehen und in der Wahrheit des Evangeliums, damit unser Wort nicht salzlos wird. Und das wünsche ich uns und euch, dass auch hier bei mir zu Hause, bei euch, dieses Evangelium auch eine Salzkraft hat, die Menschen ihre Sünden aufdeckt, dass wir sie vergeben und vor den Thron Gottes legen können und dass neue Menschen darauf werden. Das ist die Botschaft von Kolosser 4, von Markus 9 und letzten Endes auch von dem Wunder, dem Wasserwunder von Jericho. Der Herr segne uns miteinander. Ich bete. Herr Jesus, habe du Dank, dass du auf diese Erde gekommen bist, um Sünder zur Buße zu führen, dass du ihnen entgegengekommen bist, dass Petrus sagt, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Aber auch wir dürfen das für uns in Anspruch nehmen, dass wir Salz sind, dass Menschen merken, bei dem oder bei der ist etwas, was mehr ist als nur ein bisschen Liebe oder ein bisschen seid nett zueinander, sondern dass da eine Kraft des Evangeliums dahinter steht, die die Sünde angreift. Das gibt uns allen miteinander, diese innere Kraft, dass dein Geist in uns wirkt und auch wie bei den Jüngern, dass dein Geist in uns wirkt, Ströme lebendigen Wassers, dass wir Licht sind. Wir sollen Licht sein im Herrn, so wie die Jünger Licht im Kosmos sein werden. Ja, und dass wir einfach aufrufen dürfen, dass du noch, solange wir da sind, in diesen Tagen wirkst durch deine Gemeinde, bis du wiederkommst. Wir wollen dir einfach danken für den Dienst, den du uns aufgetragen hast. Gib uns den Mut für dich, Zeugen zu sein in dieser letzten Zeit, in dieser gefallenen Welt. Sie braucht dich. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung geht auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und da lass uns heute schon ein Teil spürbar werden lassen, dass wir etwas von dem, was du einmal tun wirst, heute schon verkündigen dürfen. So seist du angebetet, Vater, im Namen Jesu, deines lieben Sohnes. Segne uns miteinander und geh mit uns, segne den Abend. Und dann bitten wir auch schon für morgen,
fürchten für eine Welt, die in der Umklammerung jenes Geistes aus der Zentrale der Finsternis im Kosmos gefangen ist, bis du einmal alles auslösen wirst. Und jede Zunge bekennen, du bist Christus der Herr, und alle Welt, der ganze Kosmos dich preisen wird. Du bist Jesus Christus, der Herr. Gott zur Herrlichkeit. Amen.